auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
And now, ladies and gentlemen, the 2018 NITO ATP Finals Champion, Alexander Zverev!
Das waren die Worte vom Stadionsprecher aus der O2 Arena. Alexander Zverev ist der Sieger der ATP Finals 2018. Im Finale besiegt er Novak Djokovic in 2 Sätzen und ist damit der jüngste Champion der ATP Finals seit eben jener Novak Djokovic seit 2008 und der erste deutsche Profi seit Boris Becker 1995. Er stand schon zum ersten Mal seit Boris Becker 1996 im Finale. Also eine ganze Menge Historie. Herzlich willkommen zum letzten Daily London Calling hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, ausnahmsweise heute mal wieder dabei. Philipp Joubert, hallo Philipp.
Ja, hallo Andreas.
Philipp, wenn du das Finale mit einem Wort beschreiben würdest, was würdest du nutzen für ein Wort?
Interessant. Soll ich es ausführen?
Nein, gleich. Ich hätte geantwortet mit erstaunlich. Und jetzt darfst du ausführen, erstmal im Groben, im Ganzen, das Globale erstmal, was du interessant an diesem Finale gefunden hast.
Ja, das Interessant kam mir gerade auf den Sinn, als ich, während du mich fragtest, hinklickte nochmal zu diesem Second Screen der ATP, wo wir all die Statistiken drauf lesen können. Und ich glaube, alle, die wir das Finale geguckt haben, hatten das Gefühl, meine Güte, hatte der Zverev heute den Djokovic von der Grundlinie im Griff. Und dann schaut man sich mal wieder die Länge der Rallyes an und sieht, alles über 5 oder mehr Ballwechsel hat Zverev mit einem Punkt Unterschied verloren. Wo er heute gewonnen hat, wo er dominiert hat, das war bei den ganz kurzen Punkten. Das war beim Aufschlag. Und natürlich, das war die Grundlage der ganzen Woche. Aber es hat sich zwischendrin heute anders angefühlt, als wenn er wirklich von der Grundlinie nicht unbedingt dominieren würde, aber als wenn Djokovic überhaupt keinen Weg an ihm vorbeifinden würde und sich die Zähne an ihm ausbeißen würde. Und so war es auch auf gewisse Weise, aber die Statistik mag das nicht ganz so bestätigen. Sie sagt uns eher, hey, Alexander Zverev hat das Turnier gewonnen, hat das Match gewonnen, weil er heute so verdammt gut aufgeschlagen hat und weil er die ganze Woche verdammt gut aufgeschlagen hat.
Er hat verdammt gut aufgeschlagen. Lass uns mal einfach von vorne beginnen. Zverev war mit diesem Sieg gestern im Halbfinale gegen Roger Federer reingekommen in dieses Spiel. Djokovic hatte gestern Abend Kevin Anderson, das kann man so sagen, auseinandergenommen mit 6-2 und 6-2. Zverev hatte gegen Djokovic im ersten Satz des Vorrundenspiels im Round-Robin-Format hatte er eine gute Leistung im ersten Satz gezeigt, im zweiten Satz eher eine schwache Leistung. Zverev selber sprach davon, dass das die schwächste Leistung in dieser gesamten Woche gewesen sei. Die Vorzeichen waren also relativ klar. Wir beiden hatten uns vorher noch unterhalten und du hattest noch mit gesagt, Mensch, nach der Leistung gestern auch von Djokovic, wie viele Spiele wird er wohl gewinnen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es ein knapper Zweisatzsieg von Djokovic wird. Du hast gesagt, ja, es wird ein eher klarer Zweisatzsieg. Also die Vorzeichen waren ja schon sehr, sehr klar und vielleicht waren sie selten in diesem Jahr so klar wie in diesem Finale.
Ja, und ich glaube, damit lagen wir auch nicht falsch. Wenn man sich jetzt erst angeschaut hat, was vorher passiert ist. Für Zverev war es eine neue Situation. Erstes große Finale seiner Karriere. Djokovic hatte ein schwächeres Finale in Paris gehabt, aber hat hier keine Anzeichen gezeigt, dass es ihm körperlich nicht gut gehen würde oder dass er unter zu großer Müdigkeit leiden würde. Er hat sehr dominant gespielt. Wir hatten angesprochen, hätte er das Finale heute in 2 Sätzen gewonnen, wäre der erste Spieler seit Lendl 1986 gewesen. Und so hat es sich angefühlt. Er hat das Turnier dominiert. Natürlich, er kam einmal in Bedrängnis in diesem neunten Spiel des ersten Satzes gegen Alexander Zverev. Da hätte Zverev auch das Break schaffen können, aber das hat man angesprochen, war gut von Djokovic abgewehrt und danach und davor war er total dominant. Und von daher glaube ich, sprach einfach sehr viel für Djokovic, dass Zverev dann hier eine so gute Leistung bringt, das war unter Umständen abzusehen, wenn man sich ansieht, wie er seine beiden oder im Endeffekt seine 3 Masters-Titel gewonnen hat. Aber das hier ist halt nochmal ein anderes Kaliber und man weiß nie, wie auf sowas reagiert wird. Und im Sport, denke ich, kann man meist die sichere Seite wählen. Und Djokovic war die sichere Seite, was den Sieger angeht. Und Zverev hat eine außergewöhnlich gute Leistung gebracht. Oder mal gucken, müssen wir schauen. War sie außergewöhnlich, aber hat eine sehr gute Leistung gebracht. Djokovic kam an sein Niveau nicht ran. Und das hat dann dieses erstaunliche Match ergeben.
Ja, jetzt hast du endlich meine Vokabel übernommen. Erstaunliches Match. Und es war in der Tat erstaunlich. Wir haben auch gestern darüber gesprochen, noch so ein bisschen in der Vorbereitung. Zverev muss eigentlich genauso aufschlagen wie im ersten Satz gegen Djokovic, beziehungsweise wie im Halbfinale dann auch gegen Roger Federer. Er hat in dieser Woche makellose Aufschlagleistungen gebracht bislang schon. Wir haben schon gesagt, Mensch, so wie in dieser Woche hat er vielleicht noch nicht aufgeschlagen. Und das hat er heute im ersten Satz dann nochmal getoppt. Er hatte am Ende des ersten Satzes eine Aufschlagquote von ersten Aufschlägen von 88%. Und von den 88% hat er 87% gewonnen. Er hat nur 3 Punkte verloren nach dem ersten Aufschlag. Das heißt, sein Aufschlag war durch die Bank im ersten Satz eine komplett sichere Bank. Und wenn man sich auf so einen Aufschlag stützen kann und auf so einen hochprozentigen Aufschlag, dann kann einem erstmal nicht viel passieren.
Ja, das hat ja zum Beispiel Djokovic die ganze Woche bewiesen. Ja. Djokovic, der natürlich primär über den Return kommt, aber in den letzten Wochen enorm aufgedreht hat beim Aufschlag. Und wir wussten, dass Zverev das in sich hat. Wir wussten aber auch, dass er in der Vergangenheit da noch ein paar kleine Schwächen gezeigt hat. Ich hätte jetzt vor diesem ATP World Tour Finals gesagt, okay, er gehört zu den 10 besten Aufschlägern der Welt, aber jetzt nicht unbedingt zu den 5 besten Aufschlägern der Welt. Und die Performance hier, genau wie die von Djokovic, muss man sagen, wenn man so das ganze Turnier betrachtet, war Top 5. Und wenn er das natürlich mitnehmen kann, nicht nur eben in dieses Turnier, sondern weit über dieses Turnier hinaus, dann denke ich, werden sich auch viele Fragen, die wir bei den Grand Slams fragen, erübrigen, weil er sich dann so ein bisschen auf einen Automatismus verlassen kann. Und das ist Aufschlag, ja. Aufschlag ist der einzige Schlag im Tennis, der ganz alleine in den Händen des Spielers oder der Spielerin liegt. Nur er hat einen Einfluss darauf, was dort passiert. Alles andere hängt vom Gegner auf gewisse Weise ab. Und darum ist dieser Schlag so wichtig. Natürlich, er hatte so fast eine schlechte Reputation bekommen in den 90er Jahren, weil einfach so viel über den Aufschlag lief. Aber man darf eben auch nicht vergessen, wenn man sich die großen Spieler und Spielerinnen der Geschichte anschaut, ja, auch auf der Damenseite, ganz viele von denen hatten einen zumindest guten bis sehr guten Aufschlag. Und das ist einfach ein riesiger Vorteil, weil er so viel einfache Punkte bringt, weil er diesen Rhythmus setzt, auch etwas eben, was Zverev heute gemacht hat, was du auch angesprochen hast, dass erstmal nicht viel zu verlieren. Wer seinen eigenen Aufschlag dominiert, wer schnell durch die Aufschlagspiele durchkommt, wer den Gegner ein bisschen zappeln lässt bei dessen Aufschlag, der kann einfach den Rhythmus eines Matches setzen. Das hat zum Beispiel Pete Sampras wunderbar in den 90er Jahren gezeigt. Das war sein Mittel, um 14 Grand Slam Turniere zu gewinnen. Und das hat Zverev hier besonders in den letzten 3 Matches, aber heute auf sehr hohem Niveau gemacht. Und auf der anderen Seite stand in Djokovic der beste Return-Spieler der Welt. Es ist also auch nicht so, dass er das jetzt hier irgendwie gegen John Isner oder Ivo Karlovic gemacht hätte. Nein, er hat es gegen den besten Return-Spieler der Welt gemacht. Und das ist das Erstaunliche. Es brauchte sicherlich diese hohe Aufschlagsquote dafür und die war spektakulär. Das ist ja nicht wiederholbar in der Form, dass er jetzt in jedem Match über 80% der ersten Aufschläge drin hat. Aber sagen wir, er hat irgendwo zwischen 62 und 68 über die nächste Saison, dann kann er sogar noch einen weiteren Schritt nach vorne machen.
Ich fand diese Aufschlagsleistung heute außergewöhnlich, gerade im ersten Satz. Im zweiten Satz hat er in einem Spiel gewackelt, aber insgesamt, er hat es ja dann geschafft, quasi nur ein einziges Mal sich seinen Aufschlag abnehmen zu lassen. Hat er hinterher auch in der Pressekonferenz gesagt, ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken drum gemacht, um das Break, weil nur einmal von Novak Djokovic einen Break zu bekommen, das ist schon eine ziemlich gute Quote. Und bei 4-4, Novak Djokovic schlug auf, hatten wir, glaube ich, alle ein Déjà-vu, weil das war genau der Knackpunkt im Spiel im Round-Robin-Format, als Zverev 3 Breakbälle nicht verwerten konnte. Und dieses Mal hatte er 2 Breakbälle und den zweiten machte er dieses Mal und ließ sich ihn von quasi einem Vorhandfehler von Novak Djokovic das Break dann schenken. Aber das Déjà-vu hattest du auch, oder?
Ja, ich glaube, das hatten alle. Es machte einfach zu sehr Sinn, dass es so passieren würde.
Ja, es war in der Tat eine Duplizität der Ereignisse bei 4-4. Im ersten Spiel war es der Knackpunkt und vielleicht war es hier dann ja auch der Knackpunkt, als Alexander Zverev das 5-4 sich holte und dann diesen Satz aber sehr nervenstark ausservierte und dann am Ende ja quasi noch das Sahnehäubchen auf diesen ersten Satz in seiner Aufschlagsleistung brachte, um diesen Satz dann auszuservieren. 6-4 hatte er den ersten Satz gewonnen und ich gebe jetzt ein bisschen Stimmung aus der Halle wieder. Es ging so ein quasi ehrfürchtiges Raunen durchs Publikum, weil damit hat niemand gerechnet, dass Novak Djokovic mit Satzrückstand in den zweiten Satz gehen würde. Damit hat wirklich niemand gerechnet in der Halle.
Ja, und das Interessante, was sich ja dann im zweiten Satz gezeigt hat, was wir vielleicht gleich nochmal aufgreifen können, wie erschöpft war Djokovic. Er sah zumindest nicht so aus, als wenn er mal richtig in das Match reinkommen könnte, es sei denn, Zverev würde die Tür ganz weit aufmachen. Und das hat sich ja so ein bisschen hier in dieser Woche gezeigt. Es waren häufig Matches, wo der Sieger des ersten Satzes dann auch den zweiten an sich reißen konnte. Es gab wenig Comebacks, wenig Spieler, die in der Lage waren, sich so richtig zurückzuwühlen in ein Match. Djokovic musste das natürlich für heute auch nicht. Und es sah auch zu keinem Zeitpunkt so richtig aus, als wenn es auf seinem Schläger liegen würde, ob ihm das heute gelingt. Sondern es war so ein bisschen, okay, entweder Zverev hat die Nervenstärke, das jetzt durchzubringen oder nicht. Und das hat er dann bewiesen. Aber ja, diese Stimmung Ende des ersten Satzes, die ist auch auf dem Bildschirm rübergekommen, dass hier eben etwas Erstaunliches passieren könnte. Und es ist natürlich auch für die Zuschauer was Spannendes, nachher sagen zu können, hey, ich war dabei, als Zverev seinen ersten großen Titel gewonnen hat. Das ist natürlich etwas ein bisschen, was man rumerzählen kann, wo man dabei gewesen ist. Dafür gucken halt alle auch Sport.
Ja, dafür gucken wir tatsächlich alle Sport. Im zweiten Satz ging es gleich so weiter. Alexander Zverev holte sich das Break zum 1-0 und es fühlte sich so ein bisschen an nach der Aufschlagleistung im ersten Satz. Mensch, könnte das vielleicht schon eine Vorentscheidung gewesen sein, aber in dem Moment kam dann Novak Djokovic und holte sich seinerseits das Break, aber nicht auf eigene Weise, sondern es wurde eben so ein bisschen auf dem Silbertablett serviert. Alexander Zverev holte sich oder musste zwei Doppelfehler hinnehmen und hat ihm quasi das Break auf dem Silbertablett serviert, 1-1. Greg Rusedski, der frühere kanadische und britische Tennisspieler, Topspieler, hatte getwittert, Djokovic sieht heute nicht so richtig gut aus, Zverev sieht fantastisch aus, aber es gibt in solchen Matches immer einen kleinen Spannungsabfall bei dem Gutspielenden, da muss Djokovic da sein. Und das hat er 2 Minuten vor diesen zwei Doppelfehlern von Zverev getwittert und habe ich gedacht, wow, der Prophet Greg Rusedski, er weiß es halt dann doch besser als ich. Das war so eine Situation, wo das Seil, auf dem Zverev balancierte, so ein ganz kleines bisschen dünner wurde.
Greg Rusedski wird sich da übrigens sehr drüber freuen. Er war jetzt jahrelang bei Eurosport und bei Sky in Großbritannien in Beschäftigung, stand auch dabei so ein bisschen in Henmans und anderer Tennisspieler und Tennisspielerinnen Schatten. Hat sich nicht immer ganz glücklich verkauft, aber er hat eigentlich ziemlich viel Ahnung vom Tennis. Er war eben nur nicht derjenige, der das immer auf fantastische Art und Weise rübergebracht hat. Und daher kam das manchmal ein bisschen unglücklich rüber, aber ja, er hat diese Situation eigentlich sehr gut beschrieben. Es ist natürlich so ein bisschen, es gibt so klassische Situationen im Tennis, wir kennen es alle. Der erste Satz geht irgendwie 6-0, 6-1, 6-2 an jemanden und dann Anfang des zweiten Satzes lässt die Person so ein klein bisschen nach, die andere kommt rein und wir bekommen doch noch ein spannendes Match. Oder jemand ist kurz davor zu gewinnen, verliert dann den zweiten Satz doch noch im Tiebreak und dann dreht sich das Match im dritten Satz. All das erleben wir andauernd im Tennis. Und das hier war auch eine klassische Situation. Wir stellen uns jetzt eben wirklich vor, Zverev gibt oder er gab ja dann dieses Spiel ab. Djokovic sagt sich Dankeschön, holt 4 erste Service raus, holt in, weiß ich, einer Minute 20 das Spiel zum 2-1. Zverev wackelt ein bisschen, holt sich den zweiten Satz, gewinnt den dritten mit 6-3. Es wäre keine Überraschung gewesen. Hätten alle gesagt, gut, Nerven des ersten großen Finals, kann passieren. Djokovic ist halt schon, wie oft, 40, 50 Mal in sowas gewesen mittlerweile. Da passiert es halt. Und es wäre, glaube ich, nichts gewesen, für das er sich sehr hätte grämen müssen, Alexander Zverev. Aber er blieb dann ruhig. Er wurde ja nach einer Pressekonferenz darauf angesprochen, dass er eben dann nicht ausgeflippt ist, dass er dann die Nerven behalten hat. Hat den Ball einfach rübergeschlagen übers Netz, hat sich konzentriert. Hat sich direkt das Break zurückgeholt oder ein bisschen auch zurückholen lassen, denn auch Djokovic hat dann nicht die allerbeste Leistung gebracht. Aber er war, und ich glaube, das können wir über das ganze Match heute festhalten, er war der bessere Djokovic. Es gab diesen sehr berühmten Ausspruch mal von Borna Coric vor 3 oder 4 Jahren, als er sich selber beschreiben sollte und sagte, an schlechten Tagen bin ich Murray und an guten Tagen bin ich Djokovic. Und heute kann sich Zverev sagen, er hatte einen sehr guten Tag und er war Novak Djokovic, wie Novak Djokovic sein will. Er hat einfach ein sehr routiniertes, sehr gutes, sehr konzentriertes Match gespielt.
Können wir noch einmal auf die Taktik eingehen? Natürlich ist ein guter Aufschlag von Alexander Zverev fast die halbe Miete für ihn. Und er war es ja heute. Aber was ich persönlich das Gefühl hatte, war, dass er Novak Djokovic heute wenig Winkel gegeben hat. Novak Djokovic, er wurde Bendy genannt in dieser Woche, weil er sich so unglaublich gut bewegen kann, weil er so viel Zeit in Stretching verwendet, weil er die unmöglichsten Winkel noch erreichen kann und in dieser Defensive einfach so richtig gut ist. Djokovic musste sich gar nicht viel bewegen in den langen Rallyes. Die hat ihm Zverev immer sehr mittig gespielt. Und das fand ich, also das ist mir von Anfang an eingeleuchtet, wo ich gedacht habe, Ja, er gibt ihm diese Defensive nicht, wo er glänzen kann, wo er den Ball wieder Crosscourt rüber spielen kann als Winner, sondern er lässt ihn einfach so ein bisschen auflaufen und sucht sich dann die exakte Stelle im Platz aus, wo er ihn dann als Winner hinspielen kann. Oder ist das jetzt ein bisschen Überinterpretation von mir? Weil das war für mich völlig auffällig.
Nee, also ich glaube, das haben einige so gesehen. Ich würde dir absolut zustimmen. Es war dann auch einfach so, dass Zverev hat die Muster gesetzt und Djokovic hat keine Anti-Muster gefunden. Und normalerweise ist er natürlich das Muster, weil ihm fast jeder in den Schläger spielt, in seine Stärken hineinspielt. Weil klassisch natürlich auf den etwas langsameren Courts heutzutage ist die Idee, man macht ihn breit, kommt vielleicht ans Netz oder guckt, dass man den Ball ganz tief hält und dann schaut, dass man darüber irgendwie einen Winner findet oder eine Öffnung findet. Und das hat Djokovic natürlich zur Perfektion getrieben in den letzten 10 Jahren. Und Zverev hat ihm dazu nicht die Möglichkeit gegeben, einerseits dadurch, dass er super, super solide auf der Rückhandseite war und heute auch zu Djokovic gesagt hat, okay, da bin ich nicht zu überwinden, indem er ihm aber auch nicht die ganz leichten Chancen gegeben hat, die Linie runterzugehen. Man muss sagen, Anfang des Matches hat Djokovic wirklich sehr viel Tiefe in seinen Schlägen drin gehabt, das war sehr beeindruckend. Die wurde ein bisschen weniger, weil Zverev eben in der Lage war, selber den Ball sehr tief zu halten, gerade in diesem Cross, obwohl es eben nicht der Cross war, den man zum Beispiel mit Andy Murray sieht, wo beide sich die ganze Zeit außerhalb des Courts treiben und dieser Court dann sehr breit wird, sondern es war, wie du es beschrieben hast, es war ein relativ mittig gehalten und trotzdem natürlich cross rüber gespielt. Und ich bin mir sicher, auch wenn es natürlich mittlerweile eine müßige Geschichte ist, dass Lendl da seine Finger mit drin gehabt hat, dass es eine Idee war aus dem Team Zverev und es war eine sehr, sehr gut umgesetzte Idee, weil eben Djokovic nicht in der Lage war, da unbedingt zu kontern und dann selber zu sagen, okay, dann versuche ich jetzt wirklich permanent die Linie runterzugehen. Dafür hat er halt nicht die Sicherheit drin oder ich versuche das Match auf die Vorhand zu ziehen, da war Zverev halt super solide, Djokovic konnte nichts dagegen setzen. Zverev ist am Anfang ja relativ viel ans Netz gekommen, auch das hat er gut gemacht, hat Djokovic gezeigt, hey, ich werde jetzt hier meine körperliche Präsenz ausspielen. Auch da hatte Djokovic nicht so die einfachen Konter, wie ihm das schon in der Vergangenheit gelungen ist, von daher Zverev ist so ein bisschen durch die Taktiken durchgegangen, hat Djokovic gezeigt, was du bisher gegen mich gemacht hast, wird hier nicht so leicht werden, du musst schon selber dir noch was Neues überlegen und entweder hatte Djokovic dazu heute nicht den Kopf oder nicht den Körper, auf jeden Fall ist ihm nicht gelungen und Zverev hat deswegen gewonnen.
Ja, so einfach ist es manchmal. Zverev hat sich das Break sofort zum 2-1 geholt und dann bei 5-3 hatte Djokovic aufgeschlagen und da konnte Zverev seinen zweiten Matchball dann nutzen mit einem tollen Passierball, sank dann zu Boden und ist dann ins Jubeln übergegangen. Zverev hat dann eine sehr nette, wie ich fand, oder eine sehr reife Siegerrede gehalten hinterher und wir haben ihn dann auch noch in der Pressekonferenz gehabt und erstmal müssen wir darüber reden, beziehungsweise müssen wir ihn reden lassen, was das für eine Bedeutung für ihn hat. Zverev hat das geantwortet auf die Frage, was das für eine Bedeutung dieser Sieg dann hat.
A lot. I mean, obviously this is the biggest title of my career so far. You know, this trophy means a lot, you know, everything to all the players. I mean, you only have so many chances of winning it, and it's, you know, you play against the best players only, and you know how I played today and how I won it is for me this is amazing.
Natürlich musste das auch thematisiert werden, mit was für einem Gefühl er heute reingegangen ist nach der Episode gestern beim Match gegen Roger Federer. Auch darauf hat er geantwortet. Das hören wir jetzt.
I didn't know what to expect, to be honest, because yesterday I felt like I've done, you know, everything right. To be honest, by the rules and by how it should have been, but the crowd reactions wasn't too good to me, and I was a little bit sad because us as tennis players, we take it very personal, this kind of stuff, because it's one-on-one sport, so we take everything more personal than in other sports. You know, and today the mindset, I just wanted to enjoy being out there, I just wanted to enjoy playing and competing against the best player in the world, and you know, the trophy was very happy, but I was happy to lift it up.
Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, wie denn sein Fokus war, beziehungsweise was er nach dem letzten Spiel geändert hat. Auch das haben wir jetzt hier nochmal als O-Ton.
Sie hatten im Gruppenspiel den ersten starken Satz gegen Djokovic, Sie haben gesagt, das war der schwächste Satz dieser Woche gegen Djokovic. Worauf haben Sie sich dann in der Vorbereitung fokussiert? Eher auf die Stärken aus dem ersten Satz oder haben Sie eher gesagt, ich muss das ausmerzen, was ich im zweiten Satz schwach gemacht habe?
Nee, ich habe mich mehr auf den ersten Satz fokussiert und was ich da noch etwas anders machen kann, weil ich meine, wenn ich so spiele wie im zweiten Satz, kann ich nicht gewinnen und das weiß ich auch. Deswegen habe ich mich mehr konzentriert auf, was kann ich noch machen, um es noch schwieriger ihm zu machen.
Und auch Novak Djokovic musste natürlich auch dazu sprechen. Ich bin ein bisschen später in die Pressekonferenz gekommen, weil er sehr schnell nach dem Match in der Pressekonferenz war. Aber eine Frage bzw. eine Antwort konnte ich noch mitnehmen, die nämlich auf das Fazit von Novak Djokovic nach dieser Saison, was er jetzt sagen würde nach dieser Saison oder beziehungsweise wie er diese Niederlage dann auch im Gesamtkontext einordnen würde.
Yeah, maybe a little bit. I mean, I've health-wise haven't been really perfect in the last 3-4 weeks, so that took a lot out of me. But in the say at the same time, I played finals of Bercy and here, so I mean, I have to be happy with that result, and of course with finishing the year as number one. So that was the goal coming into the indoor season, and managed to achieve that. So, you know, overall it was a phenomenal season that I have to be definitely very proud of.
Ich habe heute getwittert, Alexander Zverev hat nicht nur den Titel gewonnen, sondern auch eine ganze Menge Profil. Ich fand ihn in den Pressekonferenzen gut. Ich fand es gut, wie er gestern diese Geschichte mit Roger Federer gehandelt hat, fand ich reif und erwachsen. Und auch heute noch mal in der Siegerrede fand ich ihn erwachsen. Ich glaube, er hat wirklich in allen Facetten an Profil gewonnen in dieser Woche.
Ja, war eine gute Woche für ihn. Wir hatten ja schon so ein bisschen über die PKs gesprochen. Gestern, glaube ich, war es ein bisschen ausführlicher oder vorgestern, wie er eben auch in der Lage war, dieses Thema zu besetzen, wie er ein bisschen weniger ungeduldig war, teils in seinen Pressekonferenzen, wie er in der Lage war, Geschichten zu erzählen. Ich fand ihn heute auch sehr charmant auf dem Court. Nachdem er das Match gewonnen hat, hat auch die Situation gut gehandelt, wo der, ich denke, es war eine vorher eingespielte Ansage zu dem Sponsor kam, der dann nochmal aufgerufen wurde. Da wollte er natürlich eigentlich noch weiterreden. Das hat er gut gemacht. Und ich denke, was hier wiederum auffiel, war, er ist ja am Anfang relativ lange auf Djokovic eingegangen. Auch auf die Rede, die Djokovic in seiner Karriere gespielt hat. Und auch wenn er das vielleicht nicht so geplant hat oder auch nicht so wahrgenommen hat, er hat dort so eine kleine, nicht eine Staffelübergabe vollführt, aber er hat Djokovic Respekt gezollt und hat sich trotzdem so ein bisschen auf seine Höhe oder auf seine Höhe begeben. Und das fand ich geschickt und gut gemacht. Es war sicherlich nicht absichtlich, aber es war ein gutes Bild, was Zverev dort abgegeben hat. Und ich denke, es ist eine Woche, mit der er und sein Team extrem zufrieden sein können. Und am Ende war es wahrscheinlich genau das, eine Profilgewinnung. Denn viele kannten ihn vorher, viele kannten ihn vielleicht aber vorher auch aus kleinen Schnipseln oder aus einer bestimmten Berichterstattung, die ihn nicht als den komplexen Charakter dargestellt hat, die er ist. Und da hat er, glaube ich, in dieser Woche sehr viel Abhilfe leisten können. Und das haben wir da noch gar nicht drüber gesprochen, was für ihn sportlich bedeutet, so ein großes Turnier, so ein großes Finale zu gewinnen.
Sportlich bedeutet das sicherlich eine ganze Menge. Und es könnte ja auch ein Kickstart sein. Aber ich habe heute auch noch einen Tweet gelesen, so ein bisschen wie auf die E-Mails von Hillary Clinton bezogen. Aber die Grand Slams, ja, das ist er nach wie vor natürlich etwas schuldig geblieben. Und das muss er nächstes Jahr beweisen. Und da wird er dann natürlich daran auch wieder gemessen an dieser Geschichte. Aber dieses Jahr insgesamt war für ihn das beste Jahr. Und er hat wieder ein Masters gewonnen. Er hat also sein drittes Masters gewonnen. Er hat jetzt auch die ATP-Finals gewonnen. Er hat zum vierten Mal solch ein Turnier gewonnen und das hatte Ben Rothenberg auch nochmal rausgestellt. Die Spieler zwischen 1988 und 1997 geborenen, also vor Alexander Zverev, die haben auch nur 4 Titel alle in dieser Zeit gewonnen und das waren alle. Und Alexander Zverev hat in dieser Zeit halt schon eine ganze Menge erreicht und das muss man dann auch immer mal wieder sagen. Und er ist erst der vierte Spieler, der es geschafft hat, in einem Turnier oder im Halbfinale und Finale Roger Federer und Novak Djokovic zu schlagen. Die anderen drei, David Nalbandian 2007 in Madrid, Rafael Nadal hat es dreimal geschafft in Roland Garros, in Hamburg 2008 und 2007 nochmal in Roland Garros und Andy Murray bei den Olympischen Spielen 2012. Also auch hier sieht man, dass Zverev etwas geschafft hat, was vorher eben wirklich nur die ganz Großen erreicht haben, plus David Nalbandian. Aber es ist halt schon eine Geschichte, wo wir jetzt am Ende des Jahres dann auch sagen können, wow, das war wieder ein Stück in der Entwicklung nach oben und er ist jetzt Nummer 4 der Weltrangliste und das ist sehr, sehr stark, was er dieses Jahr gemacht hat. Und wie gesagt, es gibt nur noch diese eine Hürde für ihn, das sind die Grand Slams. Daran wird er jetzt erstmal wieder gemessen werden, aber das, was ist und war bislang, das ist halt schon auch aller Ehren wert.
Ich vermute zu dieser Statistik hier, wo die einzigen Spieler, die Djokovic und Federer in einem Turnier geschlagen haben, dazu kramt höchstwahrscheinlich jetzt jemand aus dem letzten Jahr, David Goffin raus, der ja Nadal und Federer hier geschlagen hat, auch immer noch eine ganz große Geschichte. Aber ich würde eben genau das nicht erwarten, meinem Zverev. Und ich glaube, dass ihm diese Punkte hier eine sehr, sehr gute Chance für das ganze Jahr geben werden. Weil die nimmt er wirklich bis zur letzten Turnierwoche nächstes Jahr mit. Okay, vorletzten, wenn wir jetzt diesen neuen Davis Cup Wettbewerb mitnehmen.
Und 1300 Punkte sind es, ja.
Genau, also im Endeffekt ein Dreiviertel Grand Slam Turnier. Und wenn er sich nicht ganz ungeschickt anstellt, dann wird er bei allen Grand Slam Turnieren in den Top 4 gesetzt sein. Da müsste schon viel passieren, dass er da jetzt wirklich groß rausrutscht. Klar kann sein, dass ihn irgendwann mal ein Del Potro in irgendeiner Form überholen könnte oder was weiß ich. Vielleicht legt einer von den ganz Jungen auf einmal einen Superstart hin, gewinnt ein Grand Slam Turnier. Nehmen wir das jetzt mal nicht an, sollte er sich in den Top 4 halten. Das heißt, er würde erst in den Halbfinals auf Djokovic, Nadal oder Federer treffen können. Und das sind immer noch die es zu schlagen gilt bei den Grand Slam Turnieren. Das hat er auch gesagt. Die könnte er bis dahin vermeiden, natürlich. Er müsste vorher vielleicht Leute aus der Kategorie Wawrinka oder Del Potro oder wer auch immer dort ist, schlagen. Aber er hat sich erstmal die Premium-Position gebracht, das zu vermeiden. Und ich denke, das kann jetzt auch sein Anspruch sein in der nächsten Saison, versuchen, so viele Halbfinals wie möglich bei den Grand Slams zu erreichen und zu gucken, wie ist die Form der anderen drei dort oben. Wenn die auf ihrem allerhöchsten Niveau spielen, dann sind sie immer noch die Favoriten gegen Zverev, gerade in einem Kontext, in dem er eben noch nicht so überzeugt hat, aber er hat sich hier heute mit diesem Sieg oder mit den Punkten aus dieser Woche einen riesigen Gefallen getan und hat sehr gute Voraussetzungen geschaffen, dass er in dem nächsten Jahr einfach eine bessere Bilanz bei den Grand Slams hinlegen kann. Dafür wird sicherlich wichtig sein, dass er eben diese Aufschlagsstärke beibehält, gerade auch in Australien, wo der Belag schnell ist, gerade in Wimbledon. Aber das ist eigentlich etwas, was er in der Lage sein sollte, zumindest auf relativ hohem Niveau zu transportieren.
Auf Dubai oder in Dubai und auf den Malediven macht er jetzt die nächsten 10 Tage Urlaub. Und dann geht's ab dem 2. Dezember. Das konnte er dann auch schon sehr genau beziffern. 2. Dezember um 9 Uhr geht's in Monte Carlo wieder mit dem Training los. Das ist eine Information, die uns dann auch noch in der Pressekonferenz gegeben hat. Eins noch zu Novak Djokovic, der heute, wie gesagt, vielleicht nicht an seine ganz große Leistung anknüpfen konnte, der aber insgesamt die zweite Halbserie phänomenal gespielt hat. Aber seine letzten 3 Niederlagen gegen Stefanos Tsitsipas, gegen Karen Khachanov, gegen Alexander Zverev, sie kommen langsam.
Ja, und vor allem, sie kamen jetzt in 2 Finals hintereinander. Ja. Ich kann mir vorstellen, das wird ihn ein bisschen wurmen. Denn Djokovic, denke ich, spielt im Moment nicht unbedingt Tennis, um Finals zu erreichen, sondern um so viele Titel wie möglich unter seine Fittiche zu bekommen, bevor eben diese Jungen oder irgendwer anders im Tennis noch zu großen Aufholjagd ansetzt. Und das wird ihn wurmen, das wird ihn ärgern. Er wird wahrscheinlich auch ein bisschen drüber nachdenken. Natürlich, das tut seinem zweiten Halbjahr keinen Abbruch. Er geht als Favorit, ziemlich solider Favorit, sogar in die Australian Open. Er muss erstmal geschlagen werden. Nerven wird es ihn trotzdem. Und es ist natürlich eine schöne Geschichte auch einfach für alle, die das Tennis beobachten, dass es diese 3 waren. Und das ist jetzt nicht, was weiß ich, wie bei Federer im letzten Jahr, die Nummern 120, Nummer 143 und Nummer 180 der Welt waren, sondern 3 Junge, die eben mit Djokovic aufgewachsen sind, als ein Spieler, den sie beobachten, den sie sicherlich auch bewundern, aber die eben gegen ihn auch noch nicht so viele ermüdende Niederlagen sich eingeholt haben, wie es viele in den Generationen über ihn gemacht haben. Und das ist ja immer das Schöne am Tennis, dass man dann diesen Wechsel auch etwas sehen kann. Und das ist auch ein weiteres Zeichen dafür. Und jetzt gucken wir mal. Die ATP hat vor 2 Jahren die Next Gen ausgerufen. Gucken, ob Next Gen dann im Next Year wirklich stattfindet.
Das hoffen wir, dass die Next Gen nächstes Jahr noch durchgeführt wird. Wenn ihr Geräusche im Hintergrund hört, um mich rum wird eigentlich alles abgebaut. Es ist so ein bisschen wie die kindliche Kaiserin im Nichts von der unendlichen Geschichte. Alles um mich rum wird hier schon abgebaut. Deswegen müssen wir gleich Schluss machen. Wir haben jetzt dieses Turnierjahr quasi hinter uns. Wir haben nächste Woche noch den Davis Cup. Jetzt müssen wir noch mal einmal gerade sagen, das Gesamtfazit dieses Turniers. Zverev hat es gewonnen. Gesamtnote für das Turnier in diesem Jahr. Oh, wir haben es doppelt noch. Gesamtturniernote meiner Meinung nach 4+.
Ich gebe mal wie immer meine Standardnote 2-. Aber jetzt muss ich zugeben, dann auch eher beeinflusst von den letzten 3, na sagen wir letzten 5-7 Matches. Start war eine Katastrophe. Da kann man auch mal die Schulnote 5 rausholen. Dafür müsste ich dann aber natürlich jetzt die hier schon sehr, sehr hoch bewerten, die letzten 4 Matches. Also muss ich mich dir wahrscheinlich ein bisschen annähern. am Ende bei der 3 plus irgendwie meine Mitte finden, denn ja, der Start war eine Katastrophe. Wir hatten natürlich wirklich nicht so richtig diese absolut epischen Matches, wo irgendwie im Tiebreak des dritten Satzes ein ganz wichtiges Match entschieden wurde. Aber ich denke, das Ende hat uns mit dem Anfang versöhnt.
Ja, Philipp ist heute etwas gnädiger als ich. Ich habe in dieser Woche viel Schlechtes gesehen, aber am Ende, wie gesagt, ist eine 4 plus geworden. Alexander Zverev hat diesen Titel geholt. Wir müssen auch gerade mal ein paar Worte über das Doppel verlieren, weil das war heute fantastisch. Und du hast hier ernsthaft was verpasst heute. Das war ein großartiges Finale zwischen Mike Bryan, Jack Sock auf der einen Seite und Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut auf der anderen Seite. 7-5 hatten Herbert und Mahut im ersten Satz gewonnen, nachdem sie bis 5-6 beide keine Aufschlagprobleme hatten. Dann konnten Herbert und Mahut das entscheidende Break holen, beziehungsweise zwischendurch gab es zweimal einen Break. Dann gewannen Mike Bryan und Jack Sock den zweiten Satz mit 6-1 und der dritte Satz war aber witzig. 5 Matchbälle hatten Mike Bryan und Jack Sock, die Herbert zum Teil mit fantastischer Defensive am Netz abgewehrt hat und die er wirklich famos abgewehrt hat. Und sie haben aufgeholt von 9-4 auf 9-9. Und dann ging es bis um 11-11, dann führten Mike Bryan und Jack Sock 12-11. Pierre-Hugues Herbert hatte Aufschlag und machte einen Doppelfehler. Vom Regen in die Traufe, beziehungsweise von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt innerhalb von 2 Minuten. Das war dramatisch, aber Mike Bryan und Jack Sock, damit hat das beste Doppel der zweiten Jahreshälfte, ähnlich wie beim Einzel, hat das beste Doppel der zweiten Jahreshälfte hier den Titel schon verdient gewonnen.
Und welche Note gibst du dem Doppelturnier, bei dem du, wie wir gerade gemerkt haben, wesentlich besser aufgepasst hast als ich?
2 Minus. Das war ein ordentliches Doppelturnier. Ja, doch, das hat mir gefallen.
Ja, vielleicht kann man es dann doch auf einer glatten 3 beide einigen.
Ja, na gut.
Na, also eben, wir reden ja durchaus bewusst immer mal wieder was Doppel, gerade bei den Grand-Slam-Turnieren. Wenn ihr uns noch nie bei den Grand-Slam-Turnieren gehört habt, auch da machen wir tägliche Sendungen. Und da, gerade in den letzten Tagen, achten wir viel aufs Doppel. Ich muss zugeben, ich war jetzt anderweitig etwas eingebunden heute, als das Doppel stattfand. Aber bei den Grand-Slam-Turnieren passe auch ich dann wieder ein bisschen besser auf. Und wir hatten jetzt schon einige Male gesprochen. Jack Sock, der Ausnahme-Doppelspieler, der jetzt, mal gucken, was er im nächsten Jahr anstellt, aber wieder im Einzel nochmal zum großen Schwung ausholt oder dann doch in 2-3 Jahren zum Doppel-Experten wird, auch wenn er das nicht hören möchte.
Aber in dieser Woche hat er nochmal gezeigt, zu was er in der Lage ist und zu was er imstande ist, wenn er im Doppel spielt. Und für Mike Bryan ist es der 121. Titel. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, vor allem, wenn wir darüber reden. Das wäre Federers 100. hier geworden, wäre eine riesige Geschichte gewesen. Jimmy Connors hat 109 Titel geholt und auch da muss man sagen, da waren ein paar Turniere dabei, die heute in dieser Form nicht mehr gespielt werden würden. Und im Endeffekt hat Mike Bryan all diese Titel unter den Regeln geholt, die wir heute kennen. Und man schaut drauf und sagt, vielleicht ja, mit diesen neuen Doppelregeln, die wir seit Jahren haben, ist es doch eher einfacher geworden. Ich würde argumentieren, es ist eher schwieriger geworden, weil Glück einen größeren Faktor spielt, gerade auf der ATP-Tour, wenn es eben kürzere Sätze teilweise gibt, also den Entscheidungssatz als Match-Tiebreak, dann eben die No-Ad-Rule. Das macht es nicht unbedingt einfacher, ganz im Gegenteil. Und da so viele Titel über die letzten, gut 2 Jahrzehnte zu holen, ist extrem beeindruckend.
Das ist in der Tat extrem beeindruckend. Das war unsere Berichterstattung hier von den ATP-Finals. Aber ich habe heute Mittag nochmal die Gelegenheit gehabt, mit Vicky Georgato zu sprechen. Das ist eine griechische Journalistin, die hier auch während dieser Tage war und die natürlich im Moment sehr, sehr viel Fokus dann auch auf Tennis legen kann, weil mit Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkari, 2 Spieler aus Griechenland, gerade die Tennisleiter emporklimmen. Und mit Vicky habe ich heute darüber gesprochen, über Stefanos Tsitsipas und über Maria Sakkari. Herausgekommen sind 20 Minuten. Wer sich über mein Englisch lustig macht, der wird auf Twitter geblockt und auch auf Facebook rausgeschmissen. Aber das hört ihr jetzt dann.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf meinsportpodcast.de.
Vicky, thanks for being on our show.
Thanks for inviting me.
Vicky, you're a journalist, you're a Greek journalist. Tell me something about you. Since when do you doing journalism? And since when are you covering tennis? And since when are you covering Stefanos Tsitsipas and Maria Sakkari? Because they are the topic right now.
Okay. I've been working as a journalist since I was 18 years old, which is about 20 years. I used to work for a newspaper. I was a senior editor then. Then I worked for a sports website, and I just decided that I wanted to cover tennis, so I changed everything, although I was following football and basketball and this kind of sports, because these are the big sports in Greece, let's say. I decided to start covering tennis in 2012. So, yeah, I started. I've been watching Stefanos since he was 15 years old. And, I've been following him to all the tournaments I can, and Sakkari as well, of course.
Since the beginning.
Yeah.
We talk about Stefanos and Maria Sakkari in general a little bit later, but I'm interested in your opinion about the tournament, about the ATP finals right now. We have the upcoming final between Novak Djokovic and Alexander Zverev. What do you think, what do you make about the tournament right now after 6 days after, before the final?
I think, most of the people were expecting a Djokovic-Federer final, but this final is not bad, of course. I mean, Zverev played really well yesterday, and what happened, everybody will forget about it, I think, today. He will have the crowd support today in the O2 Arena because, you know, tennis, most of the times people support the outsider, and of course he's the outsider today. I think both Djokovic and Zverev deserved to be here, and of course Novak is the big favorite for the title. I think it will be really difficult for Zverev to stop him, and I think it will be a really big surprise for me
that
if he does. Yeah,
exactly. That would be a huge surprise if Zverev could win. What do you make of Novak Djokovic? The last 5 or 6 months, he was nearly unbeatable.
To be honest, when he lost to Cecchinato in Paris, I thought that it was a big, a crossroad, because I thought that he would either maybe stop playing or, I don't know, take a big break from tennis, or he would do something amazing. So the second thing happened, because you could tell after Paris that he wanted to do it. Not that he gave up. He was, it made him stronger what happened in Paris, that defeat, which hurt him a lot.
I mean, he was very frustrated after the loss.
Yeah, I don't know if you remember what happened in Paris when he didn't want to talk to journalists and there was an incident there. I didn't expect him to do all these things. I mean, like winning Wimbledon and the US Open and not losing to anybody. But yeah, I thought that he could come back like that.
We talked in length about Novak Djokovic on our show with Philip, and we talked about him after Indian Wells and after Miami, and we were kind of unsure, can he come back? And this comeback from Novak Djokovic the last four or five months is absolutely spectacular, and I think we've never seen anything like that, besides Roger Federer coming back after half a year break and winning the Australian Open a few years ago.
Yeah,
I think that's nearly comparable. But the rest, Novak Djokovic is doing right now, he is simply unplayable. Yesterday against Kevin Anderson, I thought he was unplayable.
Yeah, the perfect game, I think, yesterday for him. I mean, he was amazing. And against a player who is, I don't know, in the best form of his life, right, Anderson?
Yeah.
So, yeah, I agree with you. And you know, he has only been defeated twice since Wimbledon, and one of the two defeats is against Stefanos.
that is great topic right now. I wanted to say the same. One of two people who was beating Novak Djokovic in the last 4 months was Stefanos Tsitsipas. You talked about it. You learned him to know about 5 years ago, I think. Since when do you think, well, this could be a huge talent, this could be a breakthrough, a player for Greece, this could be a player who could be in the top 20, in the top 10. You haven't had two players, a male player and a female player in the top 50?
No, we have never had a male player in the top 100.
Okay.
He's the first guy. We had Dani Lilu, that was number 14.
Yeah.
So for now, she's one place better than Stefanos, but no male player.
Okay.
So
when was the first time you thought, well, this could be a special player for Greece, for the tennis as a whole?
I saw him, I knew about him, I heard people talking about him. but I saw him playing in Wimbledon in 2015, and I was really, really impressed. And honestly, when I saw him, I said that he will do something big. I didn't expect him to do, I mean, he has had an amazing season this 2018. I didn't expect him to do that that soon. But the first time I saw him, I said he will do something big, like top 50. For Greece, it would be huge. It was huge, I mean. So, yeah, I was impressed by the way he played. And I saw that people walking by saw him play and stopped to see him, you know, the single-handed backhand and everything. They were really impressed by him. And I was impressed, too, from the first day I saw him.
And that was the first time in Wimbledon 2015?
Yeah, that I saw some, you know, just some highlights of before that. But I saw him there on my own, you know, for the first time, with my own eyes.
Yeah. You said he had absolutely great season. I think the breakthrough came in Toronto, where he beat Novak Djokovic, where he beat Kevin Anderson, Alexander Zverev, Dominic Thiem in just one tournament.
Yeah, four in a row.
He could be here. He could be here. This could be an ATP final tournament for a player. I think that was the breakthrough when everyone said, yeah, he can be a special guy. He can do something special this year. A lot of people talked about Denis Shapovalov. A lot of people talked about Alexander Zverev. Clearly, a lot of people talked about Taylor Fritz the last 2 years, Borna Coric. Stefanos Tsitsipas just came this year, I think. That he is the talk of the town, I think. It developed a little bit later, but I think now for everyone it's clear he is one of the three, four guys who can dominate the male tennis, I think.
Yeah.
Are you of the same
agree,
opinion?
Yeah. I think, everything started. He didn't start that well this season. But he first played the final in Barcelona against Nadal. That was the first sign, let's say.
Where he beats Dominic Thiem either.
Yeah.
6-3, 6-2.
Of course.
Wow.
And then he played in the fourth round of Wimbledon. That was really huge, I mean, for Greece as well. And then when he made it to the final of Toronto, especially beating, you know, Djokovic, who is very famous, of course, in Greece, that's when everybody in Greece went crazy. I mean, I think that people around the world knew him more, but in Greece, everybody found out who he is when he beat Djokovic that day. And after that, everybody was watching tennis. I mean, it was during summer, so most of the people, it was in August, so most of the people were on holidays. And you could see people going to cafes and watching Stefanos, going to the beach and talking about his serve and his backhand, although they had never watched tennis. So, yeah, I think that the breakthrough came in Toronto, and that's when he became famous in Greece. Now everybody knows him.
Is tennis a famous sport in Greece?
No, I wouldn't say.
I think it's football and basketball.
Football and basketball, yeah. People are crazy about football and basketball. But, you know, it's the mentality of Greek people. If somebody does well somewhere, I mean, it's everywhere, but especially in Greece, they will start watching everything. I mean, even cricket, nobody knows cricket in Greece. So when they saw that there's somebody that could bring victories to Greece, they started watching tennis. But I must say that when he went, after Toronto, things didn't go that well for him, you know. He didn't go well in the US Open. He had some defeats in Asia. So when he went to the final of Stockholm, I can say that people were not that interested. Because it wasn't summer, so there was football, there was basketball, there were big matches the same day, you know, Sunday, football. So not many people cared about that final, to be honest.
Who's broadcasting tennis in Greece?
It's a cable channel.
Okay. Is it for everyone?
No. You have to pay.
Ah, okay.
You have to pay.
So it's pay TV. So
yeah. So yeah, it's kind of difficult.
It's a little bit hidden sport for Greek people. What are your expectations of Stefanos Tsitsipas in 2019? You know him very well right now. You write about him. You talk to him. What are his expectations of 2019? What are your expectations of 2019? What can we expect of him in 2019? You think?
You know, when I talked to him in Paris, He was telling me that he could be in the top 10 this season, 2018. Mm-hmm. He was really optimistic.
Yep. And he talked about it during the autumn season that he wanted to qualify for this.
Yeah, he wanted. It was his goal. So mm-hmm. when we talked in Paris, he told me, "Come on, you never know, because I could do something big and get a lot of points, so I can make it. It's not. It's far, but it's not that far as it seems." So he was quite right, you know. He's mm-hmm. number 15 now. His goal next year is, what everybody expects from him, to go deep in Grand Slams, mm-hmm. To win titles, and of course, top 10.
Can he be a role model for young players, for young kids who want to play that sport?
Of course, I mean.
Do you have the tennis courts in Greece?
We don't have many tennis courts, but you know, people have been playing tennis, although they're not following mm-hmm. tennis that much. Many people are playing tennis. I mean, like, not only children, but older people, like 50 years old, they just decide to play. It's very popular. I mm-hmm. mean, playing tennis is popular in Greece. We just don't follow okay. tennis that much. So it's kind of weird. So maybe if Stefanos and Maria achieve things, so maybe people will follow as well.
I think he can be the whole package.
Yeah,
He's a good-looking kid.
Exactly.
He has a flashy game. He has everything. I think he's a nice guy.
He's very nice, yeah.
Okay. And he could be the whole package for just a breakthrough in Greece with tennis, I think.
I think so, yeah.
We talked about the ATP Cup this week in length uh-huh. because there was this presentation for the ATP Cup from 2020 on. Greece right now would be qualified because of Stefanos Tsitsipas. Is there a chance we see Stefanos Tsitsipas with his brother in 2020 in the ATP Cup?
You know, I was thinking. I haven't talked to him about him. I plan to do it.
Okay.
But I think it's really possible mm-hmm. to play doubles. I mean, I guess everybody has seen the rankings in Greece. I mean, it has been, people have been talking about it, that the following player is like 1,200. Mm-hmm. His brother, I mean, he's developing these last couple of years. He's been playing well. Mm-hmm. So maybe we could see the Tsitsipas family. He has two more siblings, you know. So maybe in the future we can see the whole family. No, it's a girl. One of them is a girl. So maybe Hopman.
This year he started his season in Doha. Doha will stay on mm-hmm. that date with the first week. But it could be a chance, you think, that he could play in Australia with his brother, or
I think he would like that. Mm-hmm. I mean, knowing him, knowing the way he thinks, I think he would prefer to play for Greece in ATP Cup.
Next year, he will play the Hopman Cup mm-hmm. in Perth with Maria Sakkari. And let's talk about Maria Sakkari. She is a little bit behind him. She mm-hmm. is a little bit in the shadow right now, but she has a similar development. A step lower right now, mm-hmm. I think 40 or 45 in the ranking.
Yeah, between.
But she has made a similar development. She haven't had this great start to the season. I think it was the first match she won in Acapulco in a main draw this year. What do you think of her development, of her play? Can she achieve something similar to Stefanos Tsitsipas?
I don't know. You know, women's tennis is quite open, mm-hmm. so we could see her in the top 10, I think, in the future. But I believe that for now, right now, the way she plays, I think she can get into the top 20, maybe next season.
Okay. Mm-hmm.
She changed the coach. Next season, she will be working with a new coach. It's Mark Petschy.
Okay. Mm-hmm.
They worked together last year for a couple of months in the grass court season, and they did well. She likes him very much. It was a great cooperation. She really liked it. So, yeah, why not? I mean, I think she was top 30. Mm-hmm. So I think she can do it again and go even higher. She's not as talented, I think, as Stefanos, but she's a hard worker. And I think there is room for improvement for her if she works. Yeah.
When I look at both of them, Stefanos and Maria Sakkari, I think they are quite the opposite. He is a very talented, flashy guy with his single hand mm-hmm. backhand. She's a hard worker. You said that.
Yeah, exactly.
She has to work for her shots. She has to work for her tennis. I think it's quite the opposite. And I think right now he's overshadowing a little bit everything. Is that good for her? Perhaps it's good for her because she can develop right now in a very quiet way, so no one talks about her. Or is Greece talking about Maria Sakkari?
Okay, most of the people are talking about Stefanos. Mm-hmm. And I think that what's happening in Greece happens everywhere. I mean, sometimes men's tennis overshadows mm-hmm. women's tennis and women's sports in general. I mean, men's sports are different. But I think she doesn't mind that much. She likes Stefanos very much. Mm-hmm. She admires him. And I think it's okay that she's... she will work hard. She doesn't mind about those kind of things. But people, because she has done some advertisements and mm-hmm. people know her, and her mother used to be a tennis player, a famous tennis player. So, yeah, she's famous too.
And she had one player before her 20 years ago, Eleni Danilidou.
Eleni Danilidou, yeah.
Yeah, and the way for a female tennis player... Is it a little bit easier for a female tennis player to get known because of Eleni, or was Eleni not that famous in Greece 20 years ago?
No, she was famous, but not that much because people don't follow tennis that mm-hmm. much. But she was lucky because there were the Olympic Games in 2004 mm-hmm. in Athens, and she did well, so everybody watched tennis. And then, you know, it was Pagdatis.
Okay. Mm-hmm.
That did well. So, yeah, that's that's what I'm telling you, that when somebody does something in Greece or in Cyprus, they get crazy about him. I mean,
We don't get the tennis hypes anymore. We had the Boris Becker times, we had the Steffi Graf times, we had Michael Stich, Anke Huber. These people, we don't talk about tennis not at all that much anymore.
Not even about Zverev right now?
Yeah, the perception of Zverev is in Germany is this arrogant kid mm-hmm. who lives in Monte Carlo, who is not very much in Germany, who skipped Davis Cup because of the Laver Cup 2 years ago. So the perception of Alexander Zverev is not that good. It's better with Angelique Kerber, but the tennis hype after she won the Australian Open 2 years ago was not that big as of 1985 when Boris Becker won Wimbledon, 1986 when Steffi Graf came through. So we don't get that tennis hype anymore. So I think it's a little bit slower. It's a little bit lower. It's a little bit lower level. But I think many people will be watching tonight.
Yeah. But do you think it's because of the personalities, maybe Kerber and...
I think so.
Because, I mean, if there was somebody else that they liked more, people would...
Boris Becker was one of us, I think, 1985. He was a hard worker. He screamed on the court, and everybody could feel with him, could connect with him. And Alexander Zverev doesn't have that mm-hmm. connection with the fans, even with
maybe
the
later team. I don't know, because he's 21. I don't know, he has some time.
I'm not so optimistic right now. Angel Kerber is a very quiet type of guy. She's not that expressive mm-hmm. With her feelings. So she wouldn't be famous at all. She won Wimbledon. This is the favorite tournament of every German, but no one cared, and no one. There were people who were caring, but not that much like 30 years ago. So we have a little bit more difficulties to cover tennis or to get these tennis players known. So I think it will be very interesting to cover Alexander Zverev for the next 3-4 years. And I'm very interested in Stefanos Tsitsipas and
there will be a rivalry there.
They don't get along.
They
very
don't get,
well.
And you know, they have the same agent, but mm-hmm. they don't get along well. Yeah,
that's quite interesting.
That's weird.
That could be a big rivalry.
Yeah, yeah, yeah.
That could be good for the sport.
But
as
I
well.
Think I don't know. Zverev doesn't like him that much. That, I mean, his quotes about the towel, or mm-hmm. after he beat him in Toronto when he said that he didn't play that well. Mm-hmm.
I don't know why that is, but I think it could be good for the sport to
yeah,
have
I agree.
To have a huge rivalry.
I agree. And there are other players too that are very, for me, are very interesting, like Khachanov mm-hmm. or Medvedev. Medvedev mm-hmm. And Tsitsipas, they hate each other too, by the way.
They blocked each other on Instagram.
Exactly.
Vicky, thanks for being on our show.
Thank you very much.
Giving the insight in Stefanos Tsitsipas and Maria Sakkari. Du kennst Vicky schon länger als ich, Philipp. Das war ein sehr interessanter Einblick dann auch ins griechische Tennis, beziehungsweise wie die Griechen jetzt dann auch auf die beiden abgehen.
Ja, Vicky ist so ein bisschen meine Sitzpartnerin bei den meisten Grand-Slam-Turnieren, bei denen ich bin. Sie, keine Ahnung, hat sich irgendwann so ergeben, dass sie neben mir gesessen hat. Und wir verstehen uns extrem gut. Sie ist sehr, sehr, sehr hart arbeitend. Und bei Grand-Slam-Turnieren sitzen viele Menschen rum, die wirklich hart arbeiten. Aber sie haut eine große Menge an griechischen Artikeln raus. Wer des Griechischen mächtig ist, die Seite, für die sie arbeitet, heißt sdna.gr. Da gibt's am Tag irgendwie von einem Grand-Slam-Turnier locker 15 bis 20 Artikel. Macht sehr viele Interviews, hat viel Ahnung, hat immer gute Verbindungen, wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren mit den beiden Griechen sehr viel Spaß haben. Ich glaube, es steht eben wirklich auch in Griechenland langsam im Fokus. Und sie war so ein bisschen auf weitem Feld in den letzten Jahren als einzige Journalistin, die das wirklich Vollzeit oder fast Vollzeit beackert hat. Und jetzt kann sie so ein bisschen die Früchte ernten gehen.
Ja, das kann sie und das soll sie bitte auch. Und Stefanos Tsitsipas ist eine sehr schillernde Figur. Maria Sakkari ist eine harte Arbeiterin und wir hoffen, das hat euch dann nochmal gefallen. Wir haben in dieser Woche eine Menge an Interviews gemacht mit Leuten, die wir sonst nicht in diesem Podcast haben. Von daher hoffentlich hat euch das Angebot gefallen. Hoffentlich hat euch das gefallen, was wir hier gemacht haben in der letzten Woche. Es war ein durchaus interessantes Turnier. Es war nicht immer hochklassig, aber wir denken, dass es wert war, ein Daily davon zu machen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn euch das gefällt, sagt es weiter, sagt es in die Welt, dass es einen Tennis-Podcast gibt, der euch gefällt. Und dann freuen wir uns auch über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Ansonsten folgt uns auf Twitter @chipandcharge und auf Facebook, facebook.com/chipandcharge. Das war es noch nicht alles von uns in diesem Jahr. Es gibt noch natürlich nächste Woche alles zum Davis Cup. Wir werden danach noch eine Jahresrückblicksendung haben und dann werden wir zwischen den Jahren, werden wir dann auch noch ein bisschen was bringen. Also das ganze Jahr über mit Chip and Charge und wir schaffen dieses Jahr wieder die 160, 170 Sendungen pro Jahr. Von daher seid hoffentlich mit uns immer gut up to date. Jetzt wird hier wirklich alles abgebaut, deswegen müssen wir jetzt Schluss machen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.